Okay, gut. Paulus schreibt an die Epheser, Kapitel 5, Vers 17, darum seid nicht töricht oder seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und das gilt für uns noch ebenso. Wir sollen praktisch gesagt verstehen und erkennen, was Gottes Wille ist. Erst einmal so allgemein im Groben, aber dann auch, und da wird es ein bisschen heikler, in der konkreten Situation. Und den allgemeinen Willen, den können wir hauptsächlich aus der Bibel erkennen. Wenn du die Bibel kennst, vor allem das Neue Testament, kennst du schon sehr viel von Gottes Willen. Wenn du den situationsbezogenen Willen für eine bestimmte Sache kennen willst, dann musst du suchen, dann musst du beten, dann musst du die Führung des Heiligen Geistes haben. Und er gibt dir entweder ein Wort aus der Bibel, das dann genau für die Situation passt, oder ein inneres Zeugnis durch eine Geistesgabe. Er gibt dir ein Wort oder er gibt dir ein Bild, also eine kleine Vision, vielleicht auch einen Traum, je nachdem. Aber wir können den Willen Gottes mit Sicherheit erkennen, wenn wir dementsprechend auch den Willen Gottes suchen. Also der Wille Gottes fliegt nicht einfach irgendwo vom Fenster rein. Wir müssen suchen, wir müssen anklopfen und ja, die Schrift studieren. Und ja, ich mache es manchmal so, dann blättere ich da quer durch den Gemüsegarten, so betend, Herr, ich brauche jetzt ein Wort für die Situation. Und oft bekomme ich eins, aber nicht immer. Leider, aber es kann immer besser werden, oder? In dem berühmten Vaterunser-Gebet heißt es ja auch, dass wir beten sollen, dein Wille geschehe. Und das ist auch so ein Thema, das kann man so allgemein beten, dein Wille geschehe, ja, wenn man überhaupt nicht weiß, was jetzt sein Wille ist. Aber dann ist es doch immer ein bisschen so, naja, passt es mir oder passt es mir nicht. Und wenn man ganz ehrlich ist, es gibt Zeiten, da kann man nicht unbedingt immer sagen, dein Wille geschehe, oder? Weil man sich unsicher ist. Aber wir sollen trotzdem diesen Glaubensmut aufbringen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und wenn wir jetzt dann weiterlesen, weiter unten, werden wir feststellen, Gott ist ein guter Gott und er hat einen guten Willen. Das Dumme ist, wir haben oft in den Gedanken, ob das was Gutes ist. Aber das Gute kommt von Gott und das Schlechte kommt vom Satan. Ja, da ist oft einmal ein bisschen was verdreht drin. Weil wir ihn zu wenig kennen, den Herrn zu wenig kennen und seinen Willen zu wenig kennen. Und weil wir von der Religion falsch unterrichtet wurden, uns wurde ein falsches Gottesbild untergejubelt. Und deshalb haben wir da immer ein bisschen so Vorsicht. Was könnte man der Gott jetzt da wieder für ein Ding unterjubeln oder so, ne? Aber wenn du ihn als liebenden, guten Papa kennenlernst und Jesus, so wie er mit den Menschen umgegangen ist, die ihm geglaubt haben, dann siehst du, ist nicht so schlimm, wenn man betet, dein Wille geschehe. Vor allem heißt es ja dann weiter, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, dann wird es noch besser, weil im Himmel gibt es nichts Schlechtes, er kann dir nichts Schlechtes geben. Ja? Dann ist es einfacher. Und ja, Gott respektiert auch deinen Willen. Wenn du sagst, nein, das will ich jetzt nicht, respektiert er das auch, obwohl vielleicht das, was er für dich geplant hätte, das Bessere gewesen wäre. Das heißt ja nicht, dass er dich dann in die Pfanne haut, wenn du dich irgendwo ein Stück mit seinem Willen nicht arrangieren kannst. Gott ist gnädig und gütig und barmherzig. Also bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und wenn du dir vorstellst, auf der Erde wird es so sein wie im Himmel, Halleluja, was Besseres kann uns nicht passieren, oder? Weil im Himmel ist es gut, im Himmel gibt es nichts Böses, im Himmel gibt es keinen Mangel, im Himmel gibt es nur Liebe und Gnade und Freude und da gibt es auch keinen Satan. Und so dürfen wir das wahrscheinlich so sehr intensiv beten, wie im Himmel so auf Erden soll es sein, Herr. Ja, oder was der Wille Gottes, der im Himmel festgesetzt ist, dass der in meinem Leben geschieht, vielleicht auch so. Auf jeden Fall soll auf der Erde das geschehen, was Gott im Himmel will. Und das kann nur gut sein. Also nicht denken, das ganze Chaos, was auf der Erde herrscht, kommt von Gott. Nein, es kommt nicht von Gott. Da steckt der andere dahinter, den wir loshaben wollen. Und umso mehr Gottes Wille auf der Erde geschieht und in deinem Leben, umso mehr wirst du dem Feind los. Jesus war natürlich dieses super Beispiel. Er war sein Leben lang immer genau im perfekten Willen Gottes. In jeglicher Situation. Ja, ist hochgegriffen. Das werden wir jetzt wir nicht schaffen. Aber trotzdem sehen wir, da ist was dabei rausgekommen, was Sinn macht. Und auch Jesus hat gebetet, dass der Wille des Vaters geschehen soll. Vor allem in der Situation, wo er wusste, er muss jetzt leiden, er muss ans Kreuz gehen. Und das wollte er eigentlich nicht als Mensch. Ja, aber er hat den Gehorsam gewählt und hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Da kannst du Lukas 22, 42 nachlesen. Und er hat sich in diesen Willen Gottes hineingebegeben und hat ja, Schlimmes erlitten, aber was Gutes gemacht. Er hat uns damit erlöst. Jesus hätte auch sagen können, nein, mache ich nicht mit das Spiel, schick mir ein paar Legionen Engel und dann bin ich heraus. Aber für uns wäre das schlecht gewesen. Für uns gäbe es dann keine Rettung, keine Erlösung. Aber denk jetzt nicht, ah, von Gott kommt immer so, jetzt muss ich leiden, jetzt muss ich leiden, jetzt muss ich leiden. Nein, Jesus musste leiden. Er war ja der Erlöser. Wir müssen ja nicht irgendjemand erlösen. Wir dürfen uns ja nur auf seine Erlösungswerk stellen und die Erlösung als Geschenk annehmen. Also wenn jemand Gottes Willen tut, dann liegt da Segen drauf. Das ist auch wichtig zu wissen. Jesus nannte es einmal eine geistliche Speise. Ja, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Johannes 4, 34. Ja, interessant, oder? Es ist Speise für ihn. Es hat ihn aufgebaut, auferbaut. Gut, also müssen wir unterscheiden. Erstens, was ist Gottes Wille für uns, was er für uns tun will? Erste Sache, dass wir wissen, was Gott für uns tun will. Das ist ja sein Wille auch. Und der zweite Punkt ist, dass wir Gottes Willen kennen, was wir in unserem Leben tun sollen oder auch nicht tun sollen. Sozusagen, dass wir wissen, welcher Lebensstil vor Gott gefällig ist. Sollen wir wissen. Sonst machen wir Dinge, die Gott nicht gefällig sind und merken sie überhaupt nicht und denken uns immer, ja, was ist in meinem Leben los? Da stimmt irgendwas nicht und du machst Dinge, die eigentlich Gottes Willen widersprechen. Darum ist es eben wichtig, den Willen Gottes zu kennen, zu suchen, damit wir in Weisheit leben, ja, nicht wie Narren, sondern in Weisheit. Sagt auch der Paulus im Epheser 5, ab Vers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist unser Eingangsvers. Also sei nicht dumm, sei nicht ein Narr, sei nicht unweise, sondern sei ein weiser Mensch. Die Tage sind böse, schreibt er hier. Ja, stellt man immer wieder fest, dass es böse Tage gibt auf dieser Erde. Darum ist es für uns wichtig, den Willen Gottes zu kennen und auch zu tun. Gottes Wille ist nämlich nicht der gleiche, wie der Wille dieser Weltzeit ist oder wie der Geist dieser Welt oder wie der Zeitgeist oder wie man es auch immer nennen mag. Darum schreibt der Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen oder erkennen mögt, was der Wille Gottes ist. Und dann schreibt er hier Doppelpunkt, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist jetzt schon mal tröstlich. Gottes Wille ist Gutes, Wohlgefälliges und Vollkommenes. Und nicht Böses und nicht Schlechtes und nicht irgendwas Sonstiges. Aber hier ruft der Paulus zu seinen Leuten zu, wir sollen nicht genauso leben, so sein, wie die Ungläubigen, die in der Welt sind. Wir sollen verwandelt werden, verändert werden. Durch was? Durch die Erneuerung des Sinnes, indem dass wir anders denken, dass unsere Gesinnung anders ist und dass wir eben erkennen, was der Wille Gottes ist. Was ist das Gute? Was ist das Wohlgefällige? Was ist das Vollkommene? Das ist Gottes Wille. Den Ungläubigen, den bösen Menschen, Die wollen vielleicht auch das Gute, aber nur für sich selber, auf Kosten der anderen. Sehen wir tagtäglich, wie es zugeht. Ne? Hauptsache, mir passt's. Ja, da heißt dann der und der Fürst und die anderen müssen ja, sich beugen. Das ist genau das, was Jesus sagte in Matthäus 20, ab Vers 25. Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Genau so läuft's. Die Großen beherrschen die Kleinen und üben Gewalt gegen sie aus, sie unterdrücken sie. Sie machen sich die Leute zu Sklaven unterm Strich, oder? Und hier sagt Jesus weiter, unter euch wird es nicht so sein. Bei uns im Kreis der Gläubigen, der Wiedergeborenen, ist genau umgekehrt. Wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Hoppla, jetzt wird's interessant, oder? Die Frage ist, will jemand groß werden, wenn er das hört? Dann überlegt man sich's zweimal, oder? Wenn er Erster sein will, hat der Jesus noch gesagt, dann soll er sogar ein Sklave sein. Da wird es erst noch richtig hart. Aber nein, ist nicht so tragisch, weil der Herr ein treuer Belohner ist für jeden Dienst. Und er sieht es und er belohnt es und er vergisst nichts. Das können wir als tröstliche Worte dazu sagen. Auf jeden Fall soll es im gläubigen Kreisen anders zugehen wie in der Welt. Wir sollen nicht die anderen beherrschen und ausbeuten und unterdrücken und als Sklaven halten, sondern wir sollen einer den anderen höher achten als sich selbst und zusehen, dass, ja, dass es den anderen gut geht. Und wenn es den anderen gut geht und jeder schaut, dass es dem anderen gut geht, dann geht es unterm Strich allen gut. Es ist wie in einer Familie. Wenn jeder schaut auf den anderen und jeder tut was rein in den Topf, sage ich immer, dann wird der Topf nicht leer. Wenn immer bloß rausgenommen wird, ist ganz schnell leer. Jeder möchte bloß haben, investiert nicht in den Topf der Gemeinschaft, dann funktioniert es einfach nicht. In dem Familienleben, noch in Gemeinden, noch sonst irgendwo. Aber wenn alle bloß vom Staatssäckel rausnehmen und keiner will Steuern zahlen oder dafür arbeiten, das funktioniert einfach nicht. Da haben manche Vorstellungen, die hat mit der Realität nichts zu tun. Und so ist es in allen Dingen. Ja, was sagt denn auch hier der Paulus weiter? Epheser 5, 11 und 12. Habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von innen geschieht, ich selbst zu sagen, schändlich. Also wir sollen nicht mit den Werken der Finsternis etwas gemein haben, das heißt nicht mitmachen. Mit dem ganzen Irrsinn, Wahnsinn und Blödsinn. Es gibt so viel idiotisches Zeug auf dieser Welt, das passt einfach nicht für einen Christen. Ich habe letztes Mal gesagt, der Christ gehört nicht in einen Swingerclub, oder? Extrem Beispiel. Aber das ist nicht unser Platz, ja? Das passt nicht. Paulus sagt, dass viele Dinge heimlich gemacht werden, böse Dinge heimlich. Und es ist selbst, wenn man darüber reden soll, das zu nennen, was die tun, ist schändlich. Ich mag es gar nicht sagen, was die Leute da damals getan haben und was auch heutzutage alles betrieben wird. Wir sollen es bloßstellen, indem dass wir Gutes tun. Wir bringen Licht hinein und Licht bringt das Finstere, ja, lässt es auffliegen. Genauso sind wir Christen. Wir sind Licht in dieser Welt. Und wir stellen die Welt bloß. Und so wollen wir uns heute mal die Bibel, das Neue Testament, ein bisschen anschauen, welche Anweisungen der Paulus und auch der Petrus und so weiter für einen christlichen Lebensstil geben. Und ich sage jetzt ganz bewusst Anweisungen und nicht Gebote. Ja, damit nicht wieder irgendjemand da jetzt in Gesetzlichkeit und Verdammnis fällt. Weil das ist ein Fehler, haben viele Christen oder auch Gemeinden gemacht, und haben aus dem Neuen Testament wieder eine Art Gesetz oder Gesetzeswerk gemacht. Das muss man tun, jenes muss man tun, das darf man nicht tun. Und hat die Leute dann so unter Druck und unter Verdammnis gebracht, dass die frohe Botschaft des Evangeliums total außen vor gelassen wurde. Und dann haben sie sich gewundert, wenn die Leute keine Freude haben am Glauben, wenn sie alle bloß so ja, gebeugt und gebückt daher schlürfen, mit Angst dass Gott sie wieder strafen könnte. Das hat nichts mit froher Botschaft zu tun. Und Evangelium heißt halt einfach einmal frohe Botschaft, gute Nachricht. Also unsere Erlösung, unsere Rechtfertigung ist ein Gnadengeschenk und hat nichts mit dem zu tun, dass wir jetzt hier die Anweisungen des Neuen Testaments ganz genau, Pünktchen für Pünktchen genau ausführen. Aber der Paulus gibt uns trotzdem die Anweisungen, weil er weiß, dass Segen drauf liegt, weil Gottes Anweisungen oder auch seine Anweisungen sind weise Sachen. Und Weisheit führt einfach auch zum Segen. Es liegt Segen auf dem Tun von Gottes Willen. Und deshalb suchen wir und finden wir, was Gottes Wille so im Groben ist. Ich habe einmal ein paar Punkte aus den Briefen hier rausgesucht, die also hauptsächlich erwähnt werden oder immer wieder erwähnt werden. Und da ist das allererste und wichtigste für unseren Lebensstil, wie wir untereinander, miteinander umgehen. Ob jetzt Christen oder in Familien, in Ehen, das ist einmal das A und O. Ja, da ist das Alltägliche. Was nützt es, wenn du jetzt irgendwo für irgendeinen Afrikaner oder einen armen Menschen eine große Spende gibst und zu Hause bist du mit allen Leuten über Kreuz und kommst mit keinem gut aus? Das ist auch irgendwo völlig unpassend, oder? Wenn die Menschen in dieser Liebe untereinander leben würden, wie Jesus es als oberstes Gebot gegeben hat, dann gäbe es auf der Welt keine Probleme. Oder sehr wenig Probleme. Darum hat er dieses Gebot, königliches Gebot oder königliches Gesetz, nennt es der Jakobus, Jakobus 2,8, wenn das jeder Mensch einhalten würde, hätten wir das Paradies auf der Erde. Und dieses königliche Gesetz heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so wie die Schrift es auch sagt. Jakobus 2,8. Oder Römer 12, Abvers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist für allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist jetzt jede Menge, aber was soll man dazu sagen? Der Paulus, der wollte, dass den Christen in Rom, dass ihnen gut geht, dass sie untereinander gute Beziehungen haben, dass sie sich den gegenseitigen Schädel einschlagen, oder? Seid gleichgesinnt. Oder sind nicht auf hohe Dinge. Haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht hochmütig, seid nicht stolz. Bildet ihr nicht was ein. Seid nicht klug bei euch selbst, sagt er. Meint nicht, ihr seid jetzt irgendwie besser oder was Besonderes und der andere ist nichts. Nein, alle gleichgestellt. Dann sagt er, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Nicht Rache und nicht, wie du mir, so ich dir. Lebt mit allen Menschen in Frieden, wenn möglich, sagt er hier. Ja, mit manchen Leuten ist es fast nicht möglich. Vor allem mit manchen Ungläubigen. Unter Christen soll es schon möglich sein. Aber auch mit Ungläubigen kann es möglich sein, in Frieden zu leben. Das soll unser Trachten sein. Es gibt Leute, die können einfach nicht im Frieden leben. Die brauchen immer irgendjemand, mit dem, wo sie streiten können, mit dem, wo sie auf Konfrontation gehen können. Die sind so krankhaft. Und ich kann es nicht verstehen. Es ist so gut, wenn man mit allen Menschen in Frieden leben kann. Wenn man nicht immer schlechtes Ding hinten dran hat, was er jetzt wieder anstellt, was man jetzt wieder für einen Knüppel zwischen die Beine wirft oder was hat er jetzt wieder Schlechtes über mich erzählt und so weiter. Nein, das braucht es doch alles gar nicht. Und wenn so ist, dann sollst du nicht dich selber rächen, sondern dann ist der Herr für die Rache zuständig. Ja, könnte auch sein, dass du meinst, der andere ist schuld und in Wirklichkeit bist du schuld an der Situation und merkst es bloß nicht. Ja, da musst du dich vom Heiligen Geist einfach mal ein bisschen zurechtrücken lassen. Wie jetzt Jesus sagte, Lukas 17, 3 und 4, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Also wir sollen vergeben. Auch wenn er öfter was anstellt, dein Bruder an dir sündigt, ja, dann weise ihn zurecht, sag du, pass auf, so nicht, das passt überhaupt nicht, das ist für mich unangenehm, das tut mir weh, wenn du das tust oder sagst. Und wenn er dich entschuldigt, bereut, dann sollst du ihm aber auch vergeben. Das ist ein wichtiger Punkt, Vergebung untereinander, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Dann wird es irgendwann schon dein Bruder, der an dir sündigt, erkennen, oder? So, was gibt uns der Paulus zum Thema noch? Ich habe hier mal Kolosser 3, Abvers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Also das soll man anziehen, ja, das ist Bildersprache. So soll man sein, das soll unsere Wesensart sein. Dann sagt er weiter, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Ja, manchmal muss man einander noch eine Zeit lang ertragen, bis er verändert wird, bis sein Gedankengang sich ändert. Und für ihn beten. Ja. Er schreibt hier weiter, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, dann musst du wissen, wenn der andere gläubig ist, der Herr hat ihm vergeben. Ja, dann bleibt da aber nichts anderes übrig, dass du auch vergibst, oder? Das ist, damit machst du die Tür auf zur Versöhnung und da können Freundschaften entstehen, wo man sich vorher nicht vorstellen konnte. Dann sagt Paulus weiter, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Wir sind berufen, dass der Friede Christi unser Herz regiert. Ganz eine tolle Sache, wenn du in deinem Herzen Frieden hast, nicht Stress und nicht Ängste und Sorgen und was weiß ich was alles, wenn da Frieden in dir ist, in deiner Seele, es ist sehr angenehm. Wenn Unfrieden ist in deiner Seele, Sorge, Stress, irgendein Problem, das du wälzt, das ist unangenehm. Und deshalb sagt uns hier der Paulus, dass wir eben Frieden halten sollen untereinander, weil sonst ist der Friede im Herzen auch gleich weg. Römer 12, Abvers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Eine ganz wichtige Sache, weil eine geheuchelte Liebe ist gefährlich. Es gibt Leute, die grinsen dir ins Gesicht und tun dir recht schön und recht fein. Und hintenrum reden sie genau das Gegenteil. Von hinten schlagen sie dir einen Knüppel zwischen Beine und so weiter und so fort. Das ist eine geheuchelte Liebe. Aber so soll unsere Liebe nicht sein. Unsere Liebe soll ungeheuchelt sein, echt, aufrichtig. Ja, dann passt. Dann sagt ihr weiter, verabscheut das Böse. Ja, nicht bloß nicht tun, sondern tatsächlich verabscheuen. Und haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Tolle Anweisungen. Ja, wenn dich jemand verfolgt wegen deinem Glauben, ja, vielleicht dummes Zeug über dich redet und spottet, dann ja, fang nicht den Streit mit dem an, sondern vergib ihm, segne ihn, fluche ihm nicht. Wir sind nicht zum Fluchen auf dieser Welt. Ein bisschen Achtung muss man natürlich schon haben in all diesem Bereich, damit wir nicht blauäugig sind und naiv. Weil es gibt natürlich auch falsche Brüder oder Schwestern, die versuchen, die naiven, leichtgläubigen Geschwister über den Tisch zu ziehen. Die kommen dann, das muss man geben, das brauche ich. Und da steht ja in der Bibel, du musst mir was geben, du musst was weiß ich, was alles für mich tun. Diese Dinge gibt's, ja. Also da muss man dann schon ein bisschen, ja, abwägen, was ist jetzt Sache. Erst einmal prüfen. Endlich aber seid gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, sodass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. So, das war jetzt der Petrus, 1. Petrus 3, ab Vers 8. Und er sagt selbe, nicht Böse mit Bösen vergelten und eine Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnen, weil wir dazu berufen sind, auch Segen zu erben. Und dann sagt er hier, wenn du dein Leben liebst, wenn du gute Tage sehen willst, dann halte deine Zunge und deine Lippen von allem Bösen zurück. Ja, dann beißt er lieber mal drauf oder sagt zu dir selber, halt's Maul, ich werde jetzt nicht da in dieses Streitgespräch mit einsteigen und so weiter. Ich wende mich vom Bösen ab und tue Gutes, schreibt er hier. Dann suchen wir Frieden und jagen ihm nach. Ja, dann dem Frieden nachjagen, unbedingt Frieden haben zu wollen, ist eine ganz wichtige Sache. Glückselig die Friedensstifter, heißt es, glaube ich, in der Bergpredigt. Aber Friedensstifter sein ist eine ganz tolle Sache. Der Paulus schreibt einmal über die Liebe im 1. Korinther 13. Und er sagt hier, beschreibt ein bisschen, wie die Liebe ist, von der er redet. Und er sagt hier, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Es ist die Liebe, die Gott in unsere Herzen legt. Das ist die ungeheuchelte Liebe. Neid hat mit Liebe nichts zu tun. Ein Mensch, der liebt, der freut sich mit dem anderen, wenn er was hat, wenn er einen Segen bekommt. Das Fleisch ist neidisch, ja, aber das ist nicht aus der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die bläht sich auch nicht auf, sie tut nicht groß, ist nicht stolz und sie benimmt sich nicht unanständig. Ja, sie schaut auf den anderen, sie rechnet das Böse nicht zu und ja, sie freut sich mit der Wahrheit. So ist die Liebe Gottes, wenn sie in unserem Leben zum Durchbruch kommt. Was haben wir noch? Matthäus 7, 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Ein schöner Punkt, wo man sich immer wieder auch prüfen kann. Möchte ich, dass mir so ergeht, wie ich jetzt dem anderen heimgezahlt habe oder wie ich mit dem anderen umgegangen bin? An dem kann man sich immer mal ein bisschen prüfen. Aber er sagt hier, genau, so sollen wir den anderen tun, wie wir es selber auch haben wollen eigentlich. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also das ist unser Gesetz, das Gesetz der Liebe und der Gnade. Das hat mit dem Gesetz, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten das gehandhabt haben, nichts zu tun. Wenn man gerade das Sabbatgesetz hier mal als Beispiel nimmt, furchtbar, oder? Jesus hat einen Menschen geheilt und sie haben ihn kritisiert, weil er es am Sabbat getan hat. Der Sabbat, hat Jesus gesagt, ist für die Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. So verblendet kann ein religiöser Mensch sein. Ne? Das ist überhaupt das große Übel in der Christenheit, diese blöde religiöse Verblendung. Aber muss man immer wieder ein bisschen die Brille, die man aufhat, ein bisschen putzen, oder? Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Römer 13, 8 und 10. Und Jesus selber sagte, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Ja, damals haben sie ja jede Menge Tiere als Schlachtopfer gebracht. Und Jesus sagte, unterm Strich ist nichts wert, wenn er nicht barmherzig untereinander umgeht. Dann kannst du dein Schlachtopfer auch gleich zu Hause lassen. Und er sagte, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Matthäus 5, 7. Also wenn du barmherzig bist, wird man dir auch mit Barmherzigkeit begegnen. Das ist eine ganz klare Sache. Freundliche Menschen, ja, die werden auch umgeben von freundlichen Leuten. Die passen zusammen. Das 1. Thessalonicher 5, ab Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auch wieder eine schöne Auflistung. Also die anerkennen, die unter euch arbeiten und vorstehen und sogar zurechtweisen, damit niemand beleidigt ist, wenn er von seinem geistlichen Leiter zurechtgewiesen wird. Zurechtweisen ist ein ganz unangenehmer Job. Das tut wahrscheinlich keiner gerne. Und dann soll man sich auch zurechtweisen lassen und dann nicht dann denken, was erlaubt sich denn der eigentlich oder so. Weil es gut ist für dich und auch für mich, wenn Zurechtweisung geschieht. Die Unordentlichen soll man ein bisschen zurechtweisen. Es soll scheinbar geben, dass jemand unordentlich lebt. Je nachdem, was es dann ist. Aber wir Christen sollen eben einen Unterschied machen zur Welt und nicht in demselben Chaos hausen wie die Sünder. Und deshalb sollen wir auch ein ordentliches Leben führen und unsere Arbeit anständig tun und so weiter. Und dann sagt er, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Ja, es kann passieren, dass mal jemand kleinmütig ist, dass er im Loch sitzt, dass es ihm nicht gut geht, dass er Ermutigung braucht, dass er einen Trost braucht. Und das will er damit sagen. Tröstet diejenigen, die einen Trost brauchen, die mal ja, in irgendeinem Problem stecken geblieben sind. Seid ein bisschen geduldig miteinander, will er hiermit auch sagen. Weil es kann passieren, dass auch du irgendwann mal wieder kleinmütig bist, im Loch sitzt und nicht mehr recht weißt, wie geht's denn jetzt wieder weiter. Dann bist du auch froh, wenn jemand kommt und dich ermutigt, tröstet und mit dir betet und sagt, komm, Kopf hoch, der Herr ist mit uns, es wird wieder. Und du kriegst ein bisschen Rückenwind, das tut dann schon gut. Ich glaube, jeder von uns weiß, von was ich spreche, oder? Es gibt Zeiten im Christenleben, das ist zwar nicht schön, aber es gibt eben Zeiten, wo man ein Problem hat, wo man vielleicht ein Problem hat, das für anderen gar keins ist, aber das einen pisagt, wo man dann dran zum Beißen hat, zum Knabbern hat, egal was es jetzt ist. Ja, da braucht ein Mensch dann vielleicht Hilfe von anderen Menschen, von einem Christen. So, und zum Schluss bringt er ein paar so einzelne Punkte hier. Freut euch alle Zeit. Das ist eine gute Aussage. Weil wenn du vielleicht so in einem Loch sitzt, Mensch, dann freue dich bewusst. Entscheide dich zu freuen. Schau wieder auf die Dinge, die dir Freude bereiten. Die Verheißungen. Setz dein Glauben wieder frei damit. Dann sagt er weiter, betet unablässig. Und dann sagt er, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also sag in allem Dank. Ja, nicht für alles. Ja, du brauchst nicht für das Schlechte Danke sagen, weil das ist nicht vom Herrn. Dem Teufel brauchst du nicht zu danken, wenn er dir ein Paket geschickt hat. Nein, dem Teufel, dem musst du eine aufs Haupt geben, den musst du in die Schranken weisen. Aber unseren Jesus, den sollst du in allen Dingen danken. Gut, vielleicht in aller Situation. Aber nicht für die schlechte Situation, aber du kannst schon danken für das, dass der Herr dir hilft und du aus der schlechten Situation wieder herauskommen kannst, weil er dir hilft. Da ist Danken richtig. So, der Paulus drückt es einmal sehr deutlich noch aus. Vielleicht müsste man eigentlich heute sagen, sei diszipliniert. Er schreibt hier in Kolosser 3, ab Vers 5, tötet eure Glieder. Das ist ein wenig heftig, oder? Weil fast so, wie Jesus gesagt hat, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, reiß es aus. Oder wenn deine Hand es ist, dann hack sie ab. Also nicht, dass jemand meint, das muss er jetzt wortwörtlich so machen. Das sind Bildersprachen, die einfach die Notwendigkeit ausdrücken, dieses und jenes nicht mehr zu tun. Also tötet nun eure Glieder, diszipliniert euch, und dann führt er auf, die auf der Erde sind, die irdische Natur sind, fleischliche Natur, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Habsucht, diese Gier, ist Götzendienst. Das ist, da wird dem Götzen des Mammons gedient. Ja, ich möchte immer noch mehr und ich brauche immer noch mehr Geld und ich brauche immer noch mehr Macht. Ja. Man schaut ja die Nachrichten an, dann wird von habsüchtigen Leuten gesprochen. Da sind sie eh schon super reich und es reicht noch nicht. Aber nicht denken, dass nicht ein armer Schlucker nicht auch habsüchtig sein könnte. Ja, es gibt auch arme Leute, die nur nach dem Geld trachten, ja, nicht nach dem Reich Gottes. Die trachten immer nur nach Geld, nach mehr Macht und nach irgendwas. Ist Götzendienst, da ist der Segen nicht drauf. Trachte nach dem Reich Gottes und dann wird alles hinzugefügt, sagt Jesus. Ein ganz anderer Ansatz des Ganzen, oder? Und als der Petrus Steuern zahlen musste, na, dann war halt das Goldstück im Maul eines Fisches. So ist richtig herumgesehen. Jetzt schreibt er wer weiter, legt aber auch das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Also zornig soll man nicht sein, ärgerlich, wütend, böse, lästern. Lästern, ein ganz größeres Problem in den Christengemeinden, wo dann hintenrum der und der hast das schon gehört. Und ja, ich glaube, ihr wisst, so was wir sprechen, ist nicht gut. Ja, belügt einander nicht, weil wir den alten Menschen, den sündigen Menschen ausgezogen haben. Ja, das müssen wir wissen, durch die neue Schöpfung in Christus ist das Alte eigentlich ausgezogen. Darum soll man dem auch nicht mehr Raum geben. Und wenn wir dem Geist Raum geben, dann kommt die Frucht des Geistes hervor. Und das schreibt der Paulus in Galater 5, 22, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Also wenn du diese Dinge hervorbringen willst in deinem Leben und all das, was wir jetzt vorher schon alles von Paulus und Petrus gelesen haben, dann hast du eigentlich bloß die eine Chance. Wandel im Geist. Seh zu, dass du im Geist stark wirst, dann kommt diese Frucht von innen heraus. Alles andere ist bloß ein Bemühen im Fleisch. Ich soll mich aber nicht ärgern, aber ich ärgere mich so furchtbar jetzt über den, was der für ein blödes Wort da geredet hat oder so. Und wenn du erkannt hast, der Geist ist es, der es ausmacht und du die Freiheit hast, erkannt hast, den Geist in dir Raum zu geben, freizusetzen, ja, dann wird diese Liebe und dieser Friede und diese Freundlichkeit hervorkommen und Wut und Zorn und Ärger wird verschwinden. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Ganzen. So, die Bibel spricht auch viel über Ehe und Familie, wie es da aussehen sollte, was da für Anweisungen gibt. Jetzt habe ich wieder Kolosser, Kapitel 3, ab Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Aber Achtung, nicht Unterdrückung. Ja. Es geht nicht um Unterdrückung. Nicht, dass die Männer meinen, ja, die Frau muss mir untertan sein, jetzt kann ich alles bestimmen, habe meinen großen Daumen drauf und ich sitze am Sofa und die Frau muss mir das Bier und die Hausschuhe bringen oder so. Ne? Ein Sklavenhalter. Das ist falsch gedacht. Er schreibt nämlich im folgenden Vers, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ja, da ist er gleich umgedreht. Ja, das, und auch die Frauen sollen die Männer lieben und auch die Männer sollen sich den Frauen in manchen Dingen sogar auch mal unterordnen, weil manche Dinge einfach die Frauen besser können. Dafür sind sie gemacht. Und dann passt es wieder, oder? So, und als nächsten Vers sagt er von den Kindern, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist wohlgefällig im Herrn. Also Kinder, da meine ich jetzt auch wirklich Kinder, nicht die erwachsenen Kinder, weil die sind Erwachsene. Die Kinder gehorchen den Eltern in allem. Das ist für den Herrn wohlgefällig. Aber Paulus schreibt gleich weiter, nicht so, wie es auch scheinbar das gibt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ja, wenn Eltern, nicht bloß die Väter, die Kinder immer bloß ja, ärgern oder unterdrücken, für blöd hinstellen, nicht ermutigen, sondern eher mutlos machen, dann ist es nicht in Ordnung. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Kinder irgendwann rebellisch werden oder geknickt und dann unfähig zum Leben. Darum soll man die Kinder eben anständig erziehen, sie ermutigen, korrigieren, wegweisen und nicht immer ja, ärgern. Und die Kinder kriegen auch ein Gebot, Epheser 6,2, ehre deinen Vater und deine Mutter, weil das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und die Verheißung lautet, damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde. Also Vater und Mutter ehren, was da auch immer dazugehört, muss sich jeder mal selber darüber Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob irgendein Kind heute zuhört, aber ohne deine Eltern sieht es halt auch nicht so rosig aus. Also arrangiert euch, ja, unterm Strich. Epheser 6,4, der Paulus auch in dieselbe Kerbe. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Sind wir auch wieder so weit, Väter, auch Mütter, reizt eure Kinder, dass sie sich nicht ärgert, dass sie nicht mutlos werden, dass sie nicht zornig werden, dass sie nicht so sich gleich furchtbar ärgern müssen. Ja, wir sollen sie in der Zucht und in der Mahnung des Herrn erziehen. Ja, und wenn dann dieses Kind einmal älter wird, dann kommt der nächste Punkt. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein, Epheser 5,31. Wenn eine neue Ehe geschlossen wird, dann heißt es, es ist eine eigenständige Ehe, eigenständige Familie und es muss eine Trennung zu seinem Vater und Mutter ein Stück weit geschehen. Das heißt nicht, dass man nicht mehr Kontakt haben soll, aber wir als Ehepaar, wir sind jetzt eigenständig. Und das müssen die Jungen erkennen und auch eigenständig leben. Und es müssen auch die Eltern und Schwiegereltern erkennen und sie auch eigenständig leben lassen und sich nicht dauernd einmischen. Ja, weil jeder macht Fehler, okay? Die Jungen, die Alten, die als sie jung waren, haben auch Fehler gemacht und vielleicht haben sie auch Probleme gehabt, wenn sich die Eltern dauernd eingemischt haben oder so. Mag ja sein, oder vielleicht auch nicht, ist auch gut. Wenn gute Beziehungen sind, ist er vollkommen in Ordnung. So, jetzt 1. Korinther 7 ab Vers 2. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als ein Zugeständnis und nicht als ein Befehl. So, der Paulus fordert eigentlich die Ehepartner auf, dass sie einfach ihren Sex miteinander haben sollen, ganz banal gesagt. Weil sonst der Teufel kommt und sie verführt zur Unzucht oder zum Ehebruch oder sonst was. Ja, das gehört dazu, zu einer gesunden Ehe. Und da sollen sich die nicht entziehen, sondern sie sollen sich da ja, in eine Übereinkunft kommen und das dementsprechend auch praktizieren, wie es eben die beiden sich das ja, beschließen. Es ist halt so, dass religiöse Leute oft diesen Bereich ausklammern und für schlecht oder schmutzig oder sündig hingestellt haben, was die Kirchenleute ja besonders gut gekonnt haben und selber haben sie die Sau rauslassen. Ne? Dann sind die Christen da unter Druck gesetzt worden, unter Verdammnis gebracht worden und das ist einfach nicht richtig und nicht in Ordnung. Paulus sagt im 1. Thessalonicher 4,3, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung und dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Das ist sehr wohl richtig, aber innerhalb der Ehe ist ja nicht Unzucht, innerhalb der Ehe gehört es einfach dazu. ganz eine klare Anweisung von Paulus und ja, unterm Strich auch von Jesus, weil der Paulus geschrieben hat im Namen des Herrn Jesus. Wo eher das Problem liegt, und da gibt uns auch der Paulus Anweisungen, es ist nicht in Ordnung, wenn Menschen in Homosexualität leben. Das ist eine Folge vom Unglauben, sagt er hier. Römer 1, 24 oder ab 24. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben statt dem Schöpfer. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern die Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. So wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Also, es ist ein verworfener Sinn. Gott hat sie deshalb dahingegeben in diese Homosexualität, weil sie nicht Gott als Gott erkannt haben und nicht als Gott verehrt haben, sondern irgendwelche Geschöpfe, was weiß ich, was für Götter, dass sie sich gemacht und geschnitzt haben und haben das angebetet und verehrt und nicht den lebendigen Gott. Deshalb hat Gott sich unterm Strich zurückgezogen und dann hat die fleischliche Leidenschaft zugeschlagen. Gehört einfach nicht zu einem Christenleben. So, jetzt haben wir noch einen Punkt, den mache ich noch kurz, der auch sehr oft in der Bibel uns als Anweisung gegeben ist, wie wir darin leben sollen als Christen. Kolosser wiederum, 3, ab Vers 22. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens dem Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also wenn hier Sklaven steht, dann nicht falsch verstehen. Heutzutage nennt man es Arbeiter. Und wenn hier Herren steht, dann sind es halt die Chefs, die Vorgesetzten. Und die Arbeiter sollen den Chefs einfach folgen, ja, nicht in Augendienerei, nicht als Schleimer, sondern ja, einfach, weil es der Chef ist. Und so setze ich das um, soweit ich das verstehe, was der mir sagt. Und wenn ich arbeite so, als würde ich für den Herrn Jesus arbeiten. Und dann arbeitest du vielleicht ja, mit ein bisschen mehr Motivation und mit ein bisschen einer aufrichtigen Haltung dazu, oder? Wir dienen mit unserer Arbeit Jesus. Und wenn jemand Unrecht tut, sagt er, wird er auch Unrecht empfangen, was er getan hat. Und den Chefs sagt er, Chefs, gewährt euren Arbeitern auch einen anständigen Lohn unterm Strich. Weil ihr wisst, ihr habt auch einen Chef im Himmel. Jesus ist sein Name. 2. Thessalonicher 3, ab Vers 10. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Also, die Anweisung ist klipp und klar. Arbeiten, um eigenen Lohn, des eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wenn jemand nicht arbeiten will, aber er könnte, dann er lebt unordentlich, tut unnütze Dinge, dann soll er auch nicht essen. Weil manche meinen, ich brauche nichts tun, ich kriege ja Bürgergeld, die anderen Blöden sollen arbeiten für mich. Ja, dann ist das auch nicht richtig, aus biblischer Sicht. Wenn jemand nicht kann, weil er krank ist oder alt ist, ist kein Thema. Dafür gibt es ja diese Sozialsysteme, die ja an sich eine gute Einrichtung sind, wenn es nicht missbraucht wird. Das ist das Problem. Also einen Faulen soll man nicht unterstützen, höchstens in dem Sinn, dass man sagt, du, da hätte ich Arbeit, jetzt komm, auf geht's, arbeite und dann kriegst du einen Lohn. Die einzige Chance. Gut, da höre ich jetzt auf. Jetzt ging es dann noch das Thema die staatliche Gewalt. Aber das wird sonst erstens zu spät und auch zu lange. Ich habe es letztes Mal bei uns eh gepredigt. Das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, anhören. Also, es ist alles Anweisung, die Sinn machen, aber hat nichts mit Gebot, um Rechtfertigung zu bekommen. Das müssen wir einfach unterscheiden. Weil Rechtfertigung kommt durch Glauben und ist ein Gnadengeschenk. Aber diese Anweisungen sind nicht verkehrt, die machen Sinn. Und wenn du die Bibel liest, wird dir der Heilige Geist Dinge zeigen, wo du falsch dran bist, auch wo du richtig dran bist zur Ermutigung, ist auch kein Problem. Und er wird dir die Gnade geben, dass du dich verändern kannst. So, jetzt machen wir den Lobpreis.